Ein Heilmittel für Sorgen. Wirf auf den Herrn deine Last. Er wird dich aufrechterhalten und niemals zulassen, dass der Gerechte wankt. Psalm 55, Vers 22. Wen kümmert's? Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Wir sind gerade im 1. Petrusbrief, für diejenigen, die neu sind. Wir gehen immer so durch die Bibel, das heißt, wir haben erst den Galaterbrief gemacht, jetzt machen wir den 1. Petrusbrief, immer so Vers für Vers. Normalerweise machen wir größere Textabschnitte, heute sind wir beim relativ kleinen Textabschnitt, das heißt, heute machen wir nur zwei Verse. Und das Thema ist, heute geht es um Sorgen. Wofür fürchten sich die Deutschen? Was denkt ihr?
Ausländer,
ja. Also,
Autos zu verlieren.
Also, die Nummer 1 Angst 2019 nach einer Studie ist die Überforderung des Staates durch Flüchtlinge. 56% der Deutschen haben davor Angst. Nummer 2 ist Spannung durch Zuzug von Ausländern. Okay. Und Nummer 3 ist gefährlichere Welt durch die Trump-Politik. Ja, Terrorismus war noch vor 2 Jahren auf Nummer 1, ist jetzt schon auf Nummer 9 abgefallen. Und die steigenden Lebenshaltungskosten, die waren vor ungefähr 10 Jahren, so 4 Jahre lang der Dauerbrenner, die sind auf Platz 10 abgefallen. Ja. Wofür fürchtest du dich? Wovor hast du Angst? Was besorgt dich? Also der Kontext im 1. Petrusbrief ist, für diejenigen, die nicht dabei waren, Petrus schreibt an eine Gruppe von Gemeinden in der Gegend von der nördlichen Türkei und der Kontext ist Verfolgung. Das heißt, die Gemeinden werden verfolgt, beziehungsweise sind im Begriff, verfolgt zu werden. Also Petrus erlebt das wahrscheinlich schon in Rom, möglicherweise, während die Gemeinden das erst noch erwartet. Und er ist jetzt am Schluss des Briefes angekommen und hat nochmal so ein letztes Wort für die Gemeinde. Und er redet erst in Vers 1 zu den Ältesten und dann ab Vers 5 zu den Jüngeren. Das heißt, er spricht erst zu den Älteren der Gemeinde. Da müsst ihr euch Stephans Predigt nochmal anhören. Und er redet dann zu den Jüngeren. Und er sagt den Jüngeren eigentlich 3 Dinge. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Also er sagt ihnen erstens, ordnet euch unter. Ja, da gibt es eine Ordnung in der Gemeinde. Die Ältesten sind von Gott eingesetzt und die Jüngeren, ihr sollt euch den Ältesten unterordnen. Zweitens, Demut. Ja, hört euch Stephans Predigt nochmal an von letzter Woche, die ist echt gut. Dann sagt er drittens, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Bevor er abschließend dann, das wäre dann nächste Woche, oder übernächste Woche wahrscheinlich, überübernächste Woche, also irgendwann kommen wir dann zum Schluss vom Brief, nochmal auf den geistlichen Kampf eingeht und den Brief dann abrundet quasi. Und dieser dritte Teil heißt Vertrauen oder alle eure Sorge auf ihn werfen. Ja, es ist demütigend, alle unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Es demütigt dich, weil du kannst es nicht alleine schaffen. Ja? Besonders Männer sind ja gerne so Macher, gibt so Machertypen, ja, oder manchmal bildet man sich ein, man wäre selber so einer. Und dann kriegt man so einen Film und denkt so, ja, ich schaff das schon, das geht schon, ich krieg das hin. Ja, irgendwie, du hast eine Aufgabe oder so, irgendwie, keine Ahnung, was du für einen Job hast oder was du für ein Studium hast, Platz hast oder so, und du kriegst irgendwie so eine Aufgabe und denkst, ja, ich krieg das hin. Und dann merkst du irgendwann ganz schnell, wenn es schlecht läuft, dann merkst du gar nichts. Dann kriegst du es einfach hin und das war's. So, wenn es gut läuft, dann merkst du irgendwann, hey, so einfach ist das gar nicht. Es kann ja doch immer was schief gehen. Ja, ich kann krank werden, ich kann, keine Ahnung. Und du merkst, dein Leben ist gar nicht in deiner Hand. Alles, was du tust, alles, was du bist, alles, was du hast, ist dir von Gott gegeben und kann dir jederzeit wieder genommen werden. Ja. So ist, aber jetzt geht es um das Thema Sorgen. Ja. Natürlich, Stolz bedeutet zu sagen, ich kann das alleine lösen. Ja. Du kannst es nicht alleine lösen. Aber Gott kann es alleine lösen. Und Gott ist mächtig. Ja. Er ist mächtig. Der Text redet ja von der mächtigen Hand Gottes. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Es ist der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Der 10 Plagen auf Ägypten gelegt hat und die Ägypter geschlagen hat. Ja. Es ist der Gott, der das Meer geteilt hat. Der Gott, der ein ganzes Volk in der Wüste versorgt hat. Wisset wohl, schreibt Jesaja, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen konnte. Sein Ohr ist nicht so taub, dass er nicht hörte. Sondern eure Verschuldungen bilden eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung. Es gibt eine sehr schöne Geschichte im Alten Testament. Und zwar ist sie bei Mose. Die werden wir nachher nochmal wahrscheinlich uns angucken. Da sagt Gott zu Mose, er fordert ihn heraus. Ja, das ist eine Geschichte, wo das Volk Israel in der Wüste murrt. Und sie sagen, gib uns Fleisch, wir wollen Fleisch. Wir haben dieses blöde Manna satt. Wir wollen keinen Manna mehr, wir wollen Fleisch. Und Mose sagt, geht zu Gott und sagt, ey, woher soll ich denn das nehmen? Ich habe kein Fleisch. Wir sind 600.000 Mann. Wie soll ich denn die versorgen? Das sind mehr, als Jesus versorgt hat bei seinen 5.000 Leuten. Ja? Also das ist ganz schön viel. Ja? Also okay, er sagt, weiß nicht. Ja? Und er ist echt frustriert. Ich lese doch mal. Er ist echt frustriert. Er sagt so, ja, er ist richtig frustriert, Mose. Und sagt, pass mal auf, lesen wir mal. 4. Mose 11, Vers... Okay. Vers 11. Und Mose sagte zu dem Herrn, warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Und warum habe ich nicht in deinen Augen so Gunst gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Bin ich etwa mit diesem ganzen Volk schwanger gewesen? Oder habe ich es geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deine Brust, wie ein Betreuer den Säugling trägt und das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch haben, um es dem ganzen Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir essen. Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so mit mir tust, dann bringe mich doch um, wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr weit ansehen muss. So hat Mose zu Gott gebetet. Und der Herr sprach zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind, und führe sie zu dem Zelt der Begegnung, dass sie sich dort mit dir aufstellen. Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden. Und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr allein tragen musst. Und zu dem Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen. Denn ihr habt von den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Denn in Ägypten ging es uns gut. Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr essen und nicht nur 2 Tage und nicht nur 5 Tage und nicht nur 10 Tage. Und nicht nur 20 Tage, sondern einen ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch so ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt, warum nur sind wir aus Ägypten ausgezogen? Und Mose sagte, 600.000 Mann Fußvolk, zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin? Und da sagst du, Fleisch will ich ihnen geben, dass sie einen ganzen Monat lang essen? Können so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es für sie reicht? Oder sollen alle Fische des Meeres für sie eingesammelt werden, dass es für sie ausreicht? Und der Herr sprach zu Mose, und jetzt kommt mal gut zu, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du erkennen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Ja? Also Gottes Arm ist nicht zu kurz. Wenn ihr die Geschichte weiterlest, werdet ihr feststellen, dass Gott einfach so ein paar Wachteln herfliegen lässt. Ja? Der irgendwie muss da wohl so ein Wachtelschwarm gewesen sein. Irgendwie hat er die zusammen, vielleicht hat er sie auch erschaffen, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall hat er sie irgendwie dahergebracht. Und die ganzen Israeliten, 600.000 Mann, haben einen Monat lang zu essen gehabt. Ja? Also Gottes Arm ist nicht zu kurz. Gott ist mächtig und Gott kann jede Situation ändern. Jede. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Alle. Wie viel ist alle?
Alles.
Alle ist alle. Ja. Da steht nicht jede, also es steht nicht keine, da steht nicht weniger, da steht nicht manche, da steht nicht viele, da steht alle. Ja. Das Problem mit den Sorgen ist, dass es einfach schon ausreicht. Eine Sorge kann deine Gemeinschaft mit Gott voll irgendwie betrüben. Ist wie sozusagen was, wenn du ins Auge kriegst. Ja, sozusagen, ich kann dir irgendwie ein Sandkorn ins Auge streuen, ja, und schon ist das irgendwie doof. Das tut doch weh, ich kann gar nichts mehr, die Sonne kann ich nicht mehr sehen. Ja? Ey, die Sonne ist voll hell, aber ich sehe sie nicht mehr. Ja? Und so ist es mit einer Sorge auch. Eine Sorge kann quasi meine Gemeinschaft mit Gott betrüben. Ja? Dann alle eure Sorgen. Ja? Er spricht zu euch. Er spricht zu dir. Er spricht zu mir. Er spricht zu uns als Gemeinde. Er spricht zu uns als Einzelne. Er spricht zu uns als Gruppen. Ja, manchmal ist es einfacher, für jemand anders zu beten. Ja? Hey Adi, sag mir mal deine Sorgen. Ich kann gerne dafür beten. Ja? Aber wann bringe ich meine Sachen vor Gott? Ich sag dir, manchmal ist das voll schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Also manchmal ist es schwer, Dinge einfach auch in der Beziehung irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Ja? Zu sagen irgendwie, hey, irgendwie, das macht mir irgendwie voll Mühe und so. Und das ist auch in meiner Gottesbeziehung so, kann ich euch erzählen. Es ist manchmal schwer, Sachen wirklich auf den Tisch zu legen. Und es gibt Typen, bei denen fällt das leichter und es gibt Typen, denen fällt das schwerer. Ich weiß nicht, wo ich mich da einordnen soll, habe ich keine Ahnung. Aber ich finde es jedenfalls nicht immer so leicht. Und dass die Dinge wirklich zum Licht zu bringen, also auf den Tisch zu legen, was mich wirklich bekümmert. Ja. Psalm 62, Vers 9. Vertraut auf ihn, auf Gott, zu aller Zeit, Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Psalm 142, Vers 3. Ich schütte meine Klage vor ihm aus, tue kund meine Not vor ihm. Also erzähl Gott deine Not, was dich wirklich beschäftigt. Ja. Und übrigens, die Bibel ist voll realistisch. Ja, sie sagt nicht, du wirst niemals Sorgen haben. Ja. Jetzt bist du ein Christ, jetzt hast du nie wieder Sorgen. Weil, hey, wir leben noch in dieser Welt. Ja, wir leben in dieser Welt. Und diese gefallene Welt, da wird es immer Situationen geben. Ja, Versuchungen, Sünden, was auch immer. Situationen werden kommen. Und wir sind noch nicht im Himmel. Da ist alles sorgenfrei. Ja? Also da hast du quasi gar keine Anlass mehr für Sorge. Ja, jetzt, aber in dieser Welt gibt es eben manchmal Anlass für Sorge, aber wir haben eine Strategie, wie wir damit umgehen können. Das heißt, wir sollen unsere Sorgen auf Gott werfen. Warum? Gott möchte die tragen. Ja, Gott kann die tragen. Gott möchte die haben. Also wovor sorgst du dich? Ist es vielleicht eine unzumutbare Anforderung von deinem Chef oder eine schwierige Prüfung? Ein unzufriedener Kunde, der hier im Verkäufer ist, ja. Eine nervige Arbeit, chaotische Beziehung, Liebeskummer, Beziehungskrach, schwieriges Gespräch, sich einmischende Eltern, eine belastete Eltern-Kind-Beziehung. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, ne? Ja. Also finanzielle Sorgen, ja, also, na, das ist, darüber redet, das denken wir gleich, darüber redet Jesus auch, ja, finanzielle Sorgen, ja. Was soll ich essen? Was soll ich trinken? Was soll ich anziehen? Ja, nicht so hier auf der Party, was soll ich anziehen, sondern eher so, ich habe nichts zum Anziehen. Ja, ich habe keine Kleidung, Mann. Ich bin arm. Ja, oder eben, ich bin reich. Was soll ich bloß mit meinem Geld machen? Ja, ich habe so viel, ich weiß gar nicht mehr, sagt der reiche Kornbauer, ja. Ey, ich habe so viel, ich weiß gar nicht mehr, ich muss eine neue Scheune bauen. Ey, voll das blöde Problem. Aber auch ernst, also richtig, richtig tiefe Dinge, ja, der unerfüllte Kinderwunsch, ja, die Beziehung, die Erziehung von Kindern, ja, was auch immer, vielleicht ein Kind, was in der Sucht hängt oder so, ja, deine fragile Gesundheit, zermürbende Krankheit, ja, das kommende Alter, das unausweichliche Sterben, ja, wie ist das mit meiner Errettung, Ja, kann dann auch mal Sorgen machen. Ja, es gibt auch Leute, die zweifeln an ihrem Heil. Ja, die unbekannte Sünde kann auch eine Sorge und eine Last sein, die auf dir drauf liegt. Ja, unklare Führung und Wegweisung. Wen soll ich heiraten? Was mache ich? Was ist meine Berufung und so weiter? Ja, der sich selbst zerstörende Freund. Ja, du hast irgendeinen Freund und merkst, Mann, ey, dem geht's voll schlecht. Wie kann ich dem helfen? Ja. Politische Fragen, ja, Hongkong, ja, oder die Ukraine oder was auch immer, Deutschland, USA, wo geht das noch alles hin? Ja. Sorgen sind irgendwie was, was einen beschwert, was einen belastet, was einen emotional runterzieht, was einen teilweise sogar psychosomatisch, sich körperlich auswirken kann. Wenn das im Extremfall gibt, ist dann deine Angst, also geht das dann eher in Richtung Angststörung und so, und dann kannst du gar nichts mehr. Da bist du so von dieser Sorge eingenommen, da bist du gefangen quasi. Ja, es gibt langfristige Sorgen, ja, es gibt kurzfristige Sorgen, ja, vielleicht der Termin morgen oder langfristig eben eher sowas wie Partnerwahl. Es gibt große Sorgen, es gibt kleine Sorgen. Es gibt Leute, die haben schlaflose Nächte. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe das schon mal erlebt. Schlaflose Nacht ist echt blöd. Ja, also, wenn man einfach so in der Sache beschäftigt ist, weil man vielleicht gerade eine Beziehung getrennt wurde oder was auch immer, und du einfach nicht schlafen kannst, Mann. Ja, es gibt Dinge einfach, die sind echt akut, die sind gerade voll da, und es gibt Dinge, die sind irgendwie so versteckt. Ja, es gibt Sorgen, um Hab und Gut, wie gesagt, Kleidung und so weiter. Es gibt auch sehr einfache Dinge, ja, so kleine Sachen. Es gibt auch sehr komplexe Sorgen, so schwierige Dinge, wo du denkst, wie soll das nur gelöst werden? Ich habe keinen Schimmer, wie das gelöst wird. Und jeder, den ich frage, hat auch keine Ahnung, wie das gelöst wird. Und selbst alle Hilfen, die ich in Anspruch nehmen will, die bringen auch irgendwie nichts. Es gibt Sorgen von Einzelnen, also das heißt, du, ich persönlich habe eine Sorge. Es gibt Sorgen von Gruppen, ja, also Sorgen, die eine ganze Gruppe betreffen, zum Beispiel Eheprobleme, trifft immer zwei. Ja? Oder WG-Probleme, betrifft immer, je nachdem, wie viele da wohnen. Ja? Gemeindeprobleme, ja? Betrifft eine ganze Gemeinde. Okay? Es gibt natürlich auch so Sachen wie reale Sorgen, ja, also, und irreale Sorgen. Also Sorgen, die man sich einbildet, und Sorgen, die wirklich auch einen Grund haben. Es gibt philosophische Sorgen, ja. Wer wird sich jemals jemand an mich erinnern, wenn ich gestorben bin? Ja. Oder es gibt so ganz praktische Dinge. Ja, was hilft gegen Übelkeit? Wenn es mir schlecht geht, ich bin jetzt irgendwie gerade übel. Was hilft jetzt irgendwie? Es gibt Sorgen um die Gegenwart, um die Zukunft, über die Vergangenheit. Ja. Es gibt, wie gesagt, haben wir schon gehabt, Sorgen um Reichtum und Armut. Es gibt Situationen, wenn du echt unglücklich bist und traurig bist. Ja. Es gibt Sorgen wegen Sünde oder wegen Versuchung. Und was, also immer, es gibt Sorgen wegen Umständen, ja, Petrus zum Beispiel hat auf die Wellen gesehen, ja, ist auf dem Wasser gelaufen, Mann, ja, ist das schon ganz schön krass, ja, also auf dem Wasser gelaufen, ja, guckt auf die Wellen und geht unter, ja, also er wird irgendwie sich gesorgt haben, ja, dass das ja wohl doch nicht so normal ist, auf einer Welle zu laufen, ja, und es gibt auch Sorgen, vielleicht für Älteste oder für Leute, die, oder auch vielleicht Hauskreisleiter oder was immer, es gibt auch Sorgen um Gottes Werk. Ja, also so Sachen wie, habe ich genug Arbeiter für was auch immer, mein Team, für die Gemeinde? Wie ist es mit Finanzen? Ja, kriegt wirklich in meinem Leben Gott die Ehre, auch im Dienst? Ja, werde ich standhalten, wenn ich verfolgt werde? Was ist, wenn ich erfolgreich bin? Gebe ich dann immer noch Gott die Ehre oder nicht? Bleibe ich dann demütig? Was ist, wenn ich nicht erfolgreich bin? Wenn dann alle sagen, oh, ist das ein Loser? Der kann gar nicht richtig predigen oder so. Werde ich bis zum Ende treu sein und so weiter. Ja? Die Bibel redet auch übrigens von Sorgen der Zeit. Also da geht es vor allem um Reichtum, ja, und um die Dinge dieses Lebens. Um die Sorge um alle Gemeinden. Die Bibel redet von der Sorge über den Ehepartner, um den Ehepartner. Und sie redet von Sorgen im Angesicht von Verfolgung. Also zum Beispiel sagt Jesus ja, sorgt euch nicht. Ich lese das mal kurz vor. Sonst ist das irgendwie vielleicht falsch zitiert. Wenn sie euch aber überliefern, also an die Gerichte, an irgendwelche Prozesse, dann so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Dann gibt es eben die Sorge um das Leben. Also sprich Nahrung und Kleidung, da lese ich jetzt nochmal was von Jesus aus dem Bergpredigt, Kapitel 6, Vers 25. Und folgende. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er es nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ja, Gott kümmert sich auch um das Gras des Feldes, ja, das irgendwie morgen von irgendjemand gemäht wird, ja, so, er lässt das wachsen. Er kümmert sich auch um dich und mich. Um viel, viel mehr kümmert er sich auch um dich und mich. Er kümmert sich um jede Fliege, ja, und um jedes noch so kleine Bakterium, und aber auch eben um dich und mich, ja. Also Sorge hat auch was mit Kleinglaube zu tun, ja, und in der Wurzel ist Sorge auch eine Sünde. In der Wurzel ist Sorge eine Sünde, ja, weil wir Gott nicht vertrauen. Ja, wenn wir uns sorgen, zweifeln wir an Gottes Macht und Güte. Und entweder kann Gott es nicht machen oder er will es nicht. Und irgendwie kommt, Sorge ist irgendwie so ein Türöffner für Sünde. Ja, also da kommt so eine Sorge, du sorgst dich um was. So eine, also vom Prinzip her, im Anfangsstudium ist erstmal eine Reaktion auf ein Problem. Da kommt ein Problem, irgendein Problem in deinem Leben. Ja, kommt rein, und das ist die Frage, wie gehst du damit um? Wenn du jetzt anfängst, dich zu sorgen, dann ist es irgendwie so ein Türöffner für Sünde. Ja, weil dann wird deine Gemeinschaft mit Gott betrübt. Dann, wenn du das Problem also nicht vor Gott bringst, meine ich damit, ja. Also, und dann führt das auch zu weiteren Sünden. Ja, man macht sich dann weiter Sorgen. Also, das wird irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie ich das richtig formulieren soll, aber die Sorge führt dann zu Angst, die führt dann dazu, dass man vielleicht, ja, dass man, umgekehrt, kann aber auch Sünde zu Sorgen führen. Ja, also wenn du was richtig sündigst, dann hast du vielleicht schlechte Gefühle, fühlst dich verdammt oder so, das ist auch irgendwie eine Art von Sorge, ja. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Warum dann eigentlich überhaupt beten? Warum muss ich denn überhaupt Gott erst alles sagen, wenn er das sowieso schon weiß? Weil wir ihm damit diese Not praktisch anbefehlen. Okay, weil wir da praktisch zu Gott gehen. Es ist wie wenn du sagst, ich habe kein gutes Beispiel. Also, ich lasse es besser. Mir fällt jetzt auf die Schnelle keins ein. Ja. Wichtig ist halt, wie gesagt, ja, die Bibel ist realistisch. Sie sagt nicht, komm zu Gott und du wirst niemals einen Anlass für Sorge haben. Sie sagt, du brauchst einen Esel, der dir deine Lasten trägt. Ja? Du brauchst Gott, der dir diese Sorgen abnimmt. Okay, du brauchst diese Begegnung mit Gott, wo du ihm diese Sorge übergeben kannst. Stell dir ein Umzugsauto vor. Ja, hey, wenn ich meinen ganzen Hausrat umziehen will, ich kann das nicht auf meinem Rücken tragen. Ja, vielleicht du schon, je nachdem, vielleicht bist du Student, hast gerade nur so einen kleinen Rucksack oder so, ja. Aber ich habe zum Beispiel zu Hause schon, wie gesagt, eine Küche, Ja, die kann ich nicht mehr so leicht runtertragen. Ja. Und, aber das, wenn ich ein großes Umzugsauto besorge, dann kann ich, da kann da alles reinpassen. Gott ist wie so ein riesengroßes Umzugsauto. Bei ihm passt alles rein, Mann. Jede Sorge, die du auch nur hast, kann er tragen. Er ist echt mächtig. Ja. Psalm 68, Vers 20. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Also, auf ihn, indem ihr alle eure Sorge auf ihn, auf wen? Auf Gott, den ich bin, der ich bin. Auf den dreimal heiligen, souveränen Herrscher, Schöpfer und Erhalter des Universums. Der Gott, vor dem die Engel sich beugen, der alles in seiner Hand hält, ja, der die Ägypter geschlagen hat, die das Rote Meer geteilt hat, Israel durch die Wüste geführt und ins Weiße Land geführt hat. Und der Schöpfer, der dich geschaffen hat, also dein Schöpfer, ja, der dich im Mutterleib zusammengewoben hat, der jeden einzelnen von deinen Tagen kennt, jedes Wort auf deiner Zunge, jeden Gedanken deines Herzens und der jedes Haar auf deinem Haupt gezählt hat. Ja, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Werfen bedeutet etwas auf etwas anderes werfen. Also wie zum Beispiel eine Decke auf einen Esel werfen. Ja, oder eben eine Last auf einen Esel werfen. Ja, und es heißt nicht legen. Und es heißt nicht rollen und schieben, sondern es heißt werfen. Werfen hat was mit Loslassen zu tun und ist was Energisches. Ja, also richtig so, richtig werfen. Ja, wenn ich was werfe, dann muss ich mich anstrengen, dann muss ich zielen und, ja, dann ist es weg. Und es ist auch nicht mehr irgendwie nah. Ja, also es ist richtig, wenn ich das werfe, dann ist es hoffentlich weit weg. Je nachdem, wie weit ich werfen kann, vielleicht 30 Meter, dann ist es halt 30 Meter weit weg, ja. Und, wie mache ich das jetzt praktisch? Wie mache ich das jetzt praktisch? Also wie kann ich jetzt meine Sorgen auf Gott legen? Wie geht das? Ja, ich glaube, es geht durch Gebet und Glauben und Vertrauen. Spurgeon hat sowas gesagt, wie Gebet sagt Gott, was die Sorge ist und bittet Gott zu helfen. Glaube vertraut Gott, dass er es kann und tun wird. Psalm 55, Vers 22. Wirf auf den Herrn deine Bürde. Ich übersetze mal ein bisschen anders. Oder die Septuaginta übersetzt Sorge. Oder eine andere Übersetzung ist noch Anliegen. Er wird dich aufrecht erhalten oder versorgen oder sicher erhalten. Er lässt den Gerechten nicht in Ewigkeit wanken oder er wird niemand mehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Interessant ist hierbei bei dem Vers, dass kein Mensch weiß, was das Wort Bürde eigentlich übersetzt heißt. Sprich, da steht ein Wort, wo Gott Gottes Souveränität zugelassen hat, dass wir vergessen, was das Wort bedeutet. Also sprich, da steht ein hebräisches Wort, das heute kein Mensch mehr lesen kann. Und alle übersetzen irgendwie sowas Halbes. Also sprich, der Septuaginta ist noch das Nächste, weil die halt natürlich 200 vor Christus geschrieben wurde und dementsprechend ja, den Sinn auch, glaube ich, ganz gut wiedergibt. Aber da steht wirklich ein Wort, keiner weiß mehr, was das bedeutet. Also ein unerklärtes Wort. Ja, also irgendein paar Buchstaben. Ne? So, setz da einfach deine Sache ein, was dir fehlt. Ja, deine Sorge. Wirf auf den Herrn dein X. Er wird dich aufrechterhalten. Er lässt den Gerechten nicht immer nimmer mehr zu wanken, dass der Gerechte wankt. Ja? Es geht auch umgekehrt, den Fall, dass Gott dir mal eine Last auflegt. Ja? Das ist aber sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Und wir sind auch berufen, einander die Lasten zu tragen. Das heißt, es kann auch sein, dass Gott dir eine Hilfe schickt, nicht nur durch das Gebet, sondern dass manchmal schickt dir Gott auch eine Hilfe durch einen Bruder oder eine Schwester. Ja? Philipper 4, Vers 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Die Verheißung kommt jetzt. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Ja. Also, wie überlebe ich meine Sorgen Gott? Durch Gebet, durch Vertrauen und man könnte noch sagen, durch die richtigen Prioritäten. Also im Matthäus stand geschrieben, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und Verheißung und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Okay? Manchmal ist auch das Problem, dass man eine falsche Priorität hat. Gut, zweiter Teil. Denn er ist besorgt für euch. Denn heißt es eine Begründung. Ja? Er, haben wir schon gemacht, Gott der Allmächtige. Ja? Hat Gott irgendeinen Mangel an Möglichkeiten? Ist er irgendwie beschränkt? Hat er vergessen, was es bedeutet, gut zu sein? Hat er sich auf einmal verwandelt und ist böse geworden? Ja, ich frage mal so in den Raum rein. Ja. Er ist jetzt gerade und schon immer und auch jetzt und in Zukunft der gleiche Gott, derselbe, der Gute, der Heilige, der allmächtige Gott. Ja. Und er ist besorgt um dich. Gott kümmert sich um dich. Ja, wir sind ihm nicht egal. Er ist aktiv dabei, uns zu helfen. Glaubst du das? Glaub ich das? Das hat er auf Golgatha demonstriert und bewiesen. Gott betrifft das. Es ist ihm wichtig. Es ist ihm was von Bedeutung. Es hat Gewicht für ihn. Ja? Für dich persönlich, ja, ist er besorgt, aber auch für uns als Gruppe, als Gemeinde, als Roots, als was auch immer, WG, als Familie, als christlicher Student an der Uni, als ja, was auch immer, ja, du dann auch für Gruppen oder so kennst. Eine andere Sache ist noch, leider ist es auch umgekehrt wahr, dass wenn wir uns als Christen zersorgen, dass wir damit ein schlechtes Bild auf Gott werfen. Ja, weil Gott, also die Kinder werden immer beurteilt an ihren Eltern. Also wenn ich hoffe, dass ich das mit der Erziehung gut mache, ich weiß noch nicht. Ich habe eine Tochter, die ist 19 Monate alt und wenn ihr meine Tochter seht, dann würdet ihr nachher wissen, wie ein guter Erzieher ich bin. Sprich, wenn die sich nachher irgendwann daneben benimmt, dann werdet ihr merken, oh, der Papa, naja, okay. Der Herr segne ihn. Ja, also, wenn wir halt uns sorgen, dann ist das irgendwie so, da vertrauen wir halt nicht, dass Gott sich kümmert, dann ist das Misstrauen, ja, und es wirft halt irgendwie ein schlechtes Bild auf Gott, als ob er sich nicht richtig um uns kümmern würde, als ob er ein schlechter Vater wäre. Aber das ist er nicht. Ja. Gut, ein kurzes Beispiel aus. Erzähle ich kurz, Stephanus, ja, wird kurz vor der Steinigung, hat gerade fett gepredigt in Sanhedrin im Hohen Rat, ja, also vor den ganzen Persönlichkeiten des Judentums und Stephanus sieht in einer Vision, also er hat gerade richtig das Evangelium rein, also gepredigt, auf eine deutliche Art und Weise und hat denen gesagt, Mann, ihr habt den Gerechten, also den Jesus gekreuzigt. Und ihr seid ein Verräter und Mörder eigentlich. Und er sieht diese Vision und er sieht Jesus, wie er zu Rechten Gottes steht. Interessanterweise steht. Er steht nicht sitzt, sondern steht. Normalerweise sitzt Jesus zu Rechten des Vaters. Aber in diesem Fall steht er. Interessant, ne? Ich denke, dass es bedeutet, dass er bewegt ist über die Sache. Er ehrt den Stephanus. Wenn ich aufstehe, ja, bei einer Sache, einer Situation, dann ist es auch eine Form von Ehre. Ja, dann ist übrigens eine interessante Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Tradition, ja, beim Händel, ich weiß nicht, wer kennt Händel? Den Musiker, den Georg Friedrich Händel, den Messias, schon mal jemand von euch gehört, jemand drin gewesen? Ja, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das noch nicht gehört habt, bitte, geht mal dahin, geht mal irgendwo hin, also geht mal, zieht euch mal so ein Konzert rein, wenn der Messias gespielt wird irgendwo, das ist so cool, der Messias, ja. Das war ein Musiker aus dem 18. Jahrhundert und er hat ein Stück geschrieben, was nur aus Bibelversen besteht, die um Jesus gehen, um den Messias. Und da geht es dann darum, ja, wie er angekündigt wird und dann wie er kommt und am Ende das große Halleluja. Also, nee, nicht am Ende, aber zumindest irgendwo zwischendrin das große Halleluja. Und das ist interessant, es gibt die Geschichte und es gibt die Tradition bei diesem Lied, beim großen Halleluja aufzustehen. Und die Tradition kommt daher, dass der König von England in einer Zeit, in der es üblich war und Brauch war, dass der König, wenn der König steht, müssen alle anderen auch aufstehen. An dieser Stelle, als das Lied zum ersten oder wievielten Mal gespielt wurde, als er es zum ersten Mal gehört hat, aufgestanden ist. Weil ihn das so bewegt hat. Ja? Weil ihn das so bewegt hat, was da gespielt wird. Und wenn ihr das, also wie gesagt, sieht das mal rein, ihr werdet das, glaube ich, vielleicht verstehen, wenn ihr das mal hört. Das ist echt schon auch ein gewaltiges Stück. Frage: Kümmert sich dein Gott um dich? Wirklich? Oder bist du ihm egal? Sagt Gott irgendwie, na, da wollen wir mal sehen, ob meine Kinder ohne mich auskommen. Liebt er dich wirklich? Kümmert er sich nur um dich oder kümmert er sich wirklich von Herzen um dich? Wie ist Gott, eurer Meinung nach? Ich meine, es ist echt, ich rede jetzt zu euch im Sinne von, die meisten von euch, ich kenne dich und ich weiß, ihr kennt Gott. Ja? Aber es ist eine Sache zu sagen, ich kenne Gott, und es ist eine Sache zu sagen, ich kenne Gott. Und jeder von uns hat seine Phasen und Momente und Probleme, wo ihr einfach denkt so, oh, wie ist denn das? Die Situation, die nervt mich, ich fühle mich traurig, da habe ich eine Enttäuschung oder was auch immer. Und dann kommen eben manchmal solche Gedanken und dann ist es gut, sich daran zu erinnern, Gott kümmert sich um dich und hat dich nicht vergessen. Ja? Wie ist denn das? Macht Gott sein Ding? Macht er einfach so seine Sache? Ist er rücksichtslos? Ja und nein. Also ja, irgendwie, du kannst ihm nicht reinreden. Du kannst nicht irgendwie, wenn er sich was vorgenommen hat, dann macht er das auch. Da kannst du nichts machen. Okay, also du kannst beten, es ist nicht so, dass Gott das nicht hören würde, vielleicht bin ich falsch, aber es gibt Situationen, da kannst du nichts machen. Da ist Gott einfach klar und sagt, jetzt mache ich was und dann ist es so, wie es ist. Ja. Auf der anderen Seite, nein, Gott macht nicht sein Ding. Er ist nicht rücksichtslos. Sein Ding ist es, sich um dich zu kümmern. Ja? Wo kannst du das sehen? Am Kreuz, auf Golgatha. Da hat Gott demonstriert, dass wir ihm nicht egal sind. Er hat sich anspucken lassen, auslachen lassen, verschmähen lassen, auspeitschen lassen, ausziehen lassen, foltern lassen, elendig umbringen lassen. Für dich und für mich. Warum sagst du also Jakob und warum behauptest du Israel? Verborgen ist dem Herrn mein Geschick und mein Recht bleibt bei meinem Gott unbeachtet. Weißt du es denn nicht? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Erde. Er wird nicht müde und matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Und noch ein anderer Vers. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott! Dass Menschenkinder sich bergen im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen. Denn bei dir ist der Brunnenquell des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Ich habe gedacht, dass wir jetzt noch mal ganz kurz, ich weiß nicht genau, wie lange, ich denke, wir haben schon 35 Minuten um, das ist schon ziemlich lang. Zumindest eine Beispiel uns noch mal angucken. Also jemand ganz praktisch in der Heiligen Schrift, also sprich im Alten Testament oder im Neuen Testament, seine Sorgen auf Gott geworfen hat. Und wenn ihr mitschreiben wollt, ich gebe euch jetzt mal kurz die Liste, was mir so eingefallen ist an Geschichten. Könnt ihr das selber zu Hause nachlesen. Aber ich werde eine auf jeden Fall machen. Und zwar einmal könnt ihr mal lesen, also ich gebe euch erst die Liste und dann sage ich, welche ich nehme. Also erstmal Abraham, 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Da seht ihr so eine Situation. Hannah, 1. Samuel 1. Mose, hat man schon gelesen, 4. Mose 11. David im Psalm 3, Hiskia, ganz spannend, kann ich euch wärmstens empfehlen, werden wir jetzt aber nicht machen, weil es zu lang dauert, 2. Könige 19 und 20, ja, da sind auch sogar zweimal Situationen drin, wo er seine Sachen auf Gott wirft, einmal eine militärische Situation, also quasi Krieg von außen im Königreich und einmal eine persönliche Sache, Krankheit, die ihn bewegen, dann Jesus in Gethsemane, das ist, habe ich leider die Bibelstelle nicht stehen, das könnt ihr, habe ich in drei Evangelien nachlesen. Dann die Gemeinde in Apostelgeschichte 4, in der Situation von Verfolgung. Und dann Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9. Hiskia ist 2. Könige 19 und 20. Ja. Aber ich würde jetzt gerne mit euch mal kurz noch die Situation mit Hannah angucken. Weil bei dieser Geschichte, also wie gesagt, ihr seht, in den Beispielen sind auch teilweise Gruppen, die ihre Sachen zu Gott bringen und Einzelpersonen, die ihre Sachen zu Gott bringen. Aber ich möchte mit euch die Geschichte von Hannah angucken, weil ich finde, dass man da nochmal ganz sehen kann, wie das ungefähr geht. Ja. 1. Samuel 1, Vers 1. Ja, ich lese einfach auf Vers 1. Da war ein Mann von Ramatam zu Jephim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkanah, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Penina. Penina hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm sich Silo zu opfern und ihm zu in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern Anteile. Aber Hanna gab er den doppelten Anteil. Denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Also sie konnte keine Kinder bekommen. Und ihre Widersacherin, also die andere Frau, reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Also war sehr traurig. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf. Also er versucht sie zu trösten, aber er kriegt sie nicht getröstet. Ja. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Extrem krass drauf. Also extrem einfach traurig, bitter, emotional angespannt. Und sie betete zum Herrn. Also hier hat sie es alleine gemacht. Ja, und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deine Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst. Hier sagt sie, packt sie es auf den Tisch. Es ist zwar noch ein Gelübde dabei, da will ich auch nicht drauf eingehen, aber sie packt ihre Not auf den Tisch. Ja. So will ich ihm, dem Herrn, alle Tage seines Lebens geben und kein Schemel soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete mit ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hanna antwortete und sagte: Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie aber sagte: Lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Okay. Hier ist eine Situation, da hast du eine Frau, die ist todtraurig, weil sie keine Kinder bekommen kann. Und sie legt ihre Last vor Gott nieder, sie betet zu Gott, sie kommt zu Gott und sie begegnet Gott in einer Form. Zumindest so sehr, dass sie nach dem Gebet sagen kann: Ich habe meine Last abgegeben, ich bin wieder fröhlich. Ja, ich kann damit weiterleben. Natürlich, ja, ihr werdet, wenn ihr die Geschichte weiter kennt, dann werdet ihr sehen, Gott erfüllt wirklich ihre Bitte. Ja. Wichtig ist aber mir dieses Moment, okay, zu sagen: Hey, ich habe eine Last, ich habe was, was mich beschwert, ich gebe das Gott ab. Ich erzähle ihm meine Not. Ja. Gut, die anderen Geschichten machen wir jetzt nicht, das dauert zu lange. Zum Schluss. Ein Heilmittel für Sorgen. Wirf auf den Herrn deine Last. Er wird dich aufrecht erhalten und niemals zulassen, dass der Gerechte wankt. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zur Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Amen.